Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, und hier meine ich auch alle, die zugeschaltet sind durch unseren Livestream, alle, die zuhören, wenn es einen Gottesdienst gibt wie heute, wenn es sowas Feierliches gibt wie Erntedankfest, dann denken wir über viele dankbare Momente in unserem Leben nach, wir freuen uns. Im Grunde ist es jedes Jahr fast das Gleiche. Und wir haben ja auch die Verheißung in der Heiligen Schrift, im ersten Buch Mose, Kapitel 8, wo Noah aus der Arche kam und merkte, er lebt, die Erde trocknet langsam aus, er opfert dem Herrn. Und was macht der Herr? Gott sagt, es wird nie aufhören, Saat und Ernte. Also wir erleben eigentlich jedes Jahr die Verheißung Gottes wieder neu. Gott hat es ja schon gesagt. Also streng genommen müssen wir uns für nächstes Jahr gar keine Sorgen machen. Nicht also nächstes Jahr wird alles wieder das Gleiche geben. Nicht Gott hat es ja gesagt. Es wird nie aufhören. Also dieses Jahr wird es nicht aufhören, nächstes Jahr wird es nicht aufhören. Es wird nicht aufhören. Erstmal Fakt, das hat Gott gesagt. Und doch gibt es Momente, wo wir hellhörig werden. Momente, wo wir erleben, oh, was ist denn mit einer Hungersnot? Was ist mit einer Situation, die uns beängstigt? Ist es denn was anderes? Hat Gott denn nicht gesagt in 1. Mose Kapitel 8, dass es nie aufhören wird? Ja, das hat Gott gesagt. Aber es gibt Momente, wo Gott zu den Menschen redet. Es gibt Momente, wo Gott auch mal Ernte zurückhält für so eine gewisse Region, wo Menschen auf einmal merken, warte, ich bin doch von Gott abhängig. Gott muss den Regen geben, Gott muss die Ernte geben, Gott muss die Möglichkeit schenken, dass es vorher auch gesät worden ist. Und dieses Ganze, das beschäftigt uns. Und so möchte ich uns heute aus Matthäus Kapitel 13 ein weiteres Gleichnis lesen und uns in Gedanken mitnehmen. Vielleicht hat der eine oder der andere dieses Thema schon mal auch aus der Vergangenheit noch so ein bisschen in Erinnerung. Aber Erntedankfest ist ja so, es kommt ja jedes Jahr wieder. Und das ist fast wie Weihnachten. Und da muss man sich fast entscheiden, auf welche Thematik bleibt man stehen. Wir haben viel von Danken gehört, das stimmt. Und das soll uns prägen. Und jetzt möchte ich uns mitnehmen in eine Szene, in einen Gedanken, wo es auf einmal brenzlig wird um eine Ernte. Was machen wir dann, wenn wir auf einmal Angst empfinden können, wenn eine Ernte vielleicht nicht ganz gut ausfällt? Und ich meine beim Weiten heute nicht die Bananen oder die Äpfel oder die Weintrauben. Das meine ich jetzt nicht vorrangig. Ich will heute nicht einen Agrarvortrag halten. Dafür bin ich nicht der Richtige. Es gibt gute Landwirte, die das sehr gut machen können. Die werden mir genau erzählen, wann ich welche Saatgut in die Ernte packen muss. Wir haben übrigens dieses Jahr das erste Mal versucht. Na, vielleicht gab es früher schon mal ein paar Versuche, aber wir wollten Tomaten pflanzen. Ich sage also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin kein Landwirt. Und ich glaube, alle, die bei uns zu Hause leben, nicht auch unbedingt. Also mit den Tomaten gab es nicht wirklich was. Ja, die waren am Ende alle schwarz oder viele. Nicht, da sagte man uns, ja, die waren zu feucht und das war nicht. Ja, das hätte man mir vorher vielleicht sagen müssen. Nicht, also ein Vortrag über Agrarwissenschaft, nein, das geht nicht. Das geht, also da bin ich nicht der Richtige. Was wir heute hören wollen ist, und das müssen wir bewusst sein, Erntedankfest ist beim Weiten mehr als nur über die Bananen und über die Weintrauben nachzudenken. Erntedankfest ist auch eine Erinnerung an uns, an unsere Herzen, an unsere Seelen. Wir werden irgendwann auch vor dem Schöpfer des Universums stehen und dann werden wir auch die Möglichkeit haben, das, was wir gegeben haben, das, was wir gesät haben, auch zu ernten. Also ist das, was wir heute machen, auch im übertragenen Sinne eine ganz klare Botschaft an unsere Herzen, an unser Leben. Und so möchte ich diesen Text lesen und uns in ein Thema hineinführen, was ich gleich benennen werde. Matthäus Kapitel 13, ab Vers 24 bis Vers 30. Alle, die eine Bibel dabei haben, verpflichtend mit aufzuschlagen und zu kontrollieren, ob ich das richtig lese. Also das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Ab Vers 24, Matthäus 13. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sät. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten zu ihm oder herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen das Unkraut zugleich mit dem, auch mit den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lasst zuerst das Unkraut zusammen oder lest es erst zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheunen. Ihr Lieben, durch die unterschiedlichen Bibelübersetzungen haben wir manchmal so in der Theologie leichte Schwierigkeiten. Nicht, da kommt dann jemand und sagt: Oh, was ist das, was ist dies? Schwierigkeiten, den Text richtig zu verstehen, weil wir nicht immer das Wort, was dort im Urtext steht, auch gleich in allen Übersetzungen übersetzt bekommen. Und deswegen muss ich ganz kurz zu einer kurzen Worterklärung zurückgreifen. Und zwar im Vers 25 steht Unkraut. Nun, wenn wir jetzt so die Bibelübersetzungen durchgehen würden, die hier so im Saal sind, da würde der eine sagen: Bei mir steht was anderes, hier steht vielleicht auch noch etwas, vielleicht steht bei jemandem auch Teumellolch, denn das ist nämlich die genaue Bedeutung dieses Wortes, ist der Afterweizen. Also einem den Weizen ähnlich gefertigtes oder gesichtetes Unkraut. Also etwas, was man in der Wachstumsphase absolut nicht vom Echten unterscheiden kann. Und dazu ist es auch noch giftig. Die Bibel spricht in dieser Stelle also von etwas: Der Feind kam und säte ein dem Ähnlichen eins zu eins gleich aussehendes Kraut. Afterweizen. Ein Imitat, was man von dem Echten kaum unterscheiden kann. Das war das größte Problem in diesem Gleichnis. Wir kommen später noch zu der wirklichen Bedeutung. Also ein Imitat der Echtheit. Die theologische Bedeutung aus diesem Gleichnis können wir ab Vers 36 bis Vers 43 lesen, wenn wir Matthäus ein bisschen weiter lesen. Ich werde das jetzt nicht detailliert alles lesen, die Zeit reicht uns dafür nicht aus, aber ganz kurz: Jesus, so sagt es der Herr selbst, erklärt es seinen Jüngern: Seht die Kinder des Königreichs, die Wiedergeborenen in die Welt. Jesus sorgt dafür, dass etwas Gutes gesät wird. Satan, und das sagt Jesus uns dort in den Versen, seht Imitationschristen, also das steht nicht wortwörtlich so, aber ich erkläre das, in die Gemeinde. Satan fördert Religionen, das gefälschte Christentum. Also haben wir auf der einen Seite etwas Echtes, auf der anderen Seite die Imitation des Echten. Und wir lesen aus der Bibel ganz viele Vergleiche. So haben wir zum Beispiel in 2. Korinther 11, spricht Paulus von falschen Brüdern in Korinth. Da haben wir es. Jesus hat nicht die Unwahrheit gesprochen. Es gab falsche Brüder in Korinth. Und da bereits schon bestätigt sich dieses Wort unseres Herrn. Falsches Evangelium bei den Galatern, können wir im Galaterbrief nachlesen. Da waren Leute, die wollten den Galatern weismachen, dass sie wieder zurück zur Gesetzlichkeit greifen können und sagen: Naja, wenn ich die Gesetze Mose halte, wenn ich mich beschneide, wenn ich dann rechtzeitig opfere, dann bin ich gerettet. Paulus sagt: Nein, das ist das falsche Evangelium. Jesus ist die einzige Rettung. Satan fördert eine falsche eigene Gerechtigkeit, lesen wir in Römer Kapitel 10. Nicht, du kannst durch Werke gerecht werden. Nicht, streng dich bitte an und dann klappt das schon. Das ist Afterweizen, das ist nicht echt. Wir können weiter in Offenbarung 2, Vers 9 lesen: Satan fördert eine falsche Kirche sogar. Institutionen, die groß genannt werden, sind aber nicht echt. Und wir haben jetzt das Problem. Satan wird seinen falschen Christen sogar den Messias und den Heilsbringer in diese Welt bringen, den Antichristen. Einen falschen Christus wird Satan sogar in die Welt bringen. Der imitiert einfach alles. Der versucht es. Und das ist eine große Not, in der wir heute immer noch leben. Was will Jesus uns, der Gemeinde, heute damit sagen? Und diese Frage ist berechtigt. Auf Erntedankfest denken wir über die Ernte nach. Nicht? Und was will Jesus uns heute sagen? Was will Jesus allen Menschen damit sagen? Menschen, die sich Gedanken machen über ihr Leben, über das, was um ihnen her passiert. Wenn Gott Bilder in die Bibel gebraucht, möchte er uns damit etwas sagen. Und das ist die Anwendung auf unser Leben. Das ist ein Bild, das ist ein Gleichnis. Und Gott will uns etwas sagen. Ich habe also die Predigt heute mit dem Thema überschrieben, Ernte in Gefahr, wenn Unkraut unser Leben regiert. Vielleicht wird der eine oder der andere sagen, oh, das Thema klingt bekannt. Ja, viele Jahre zurück habe ich mich bereits mit diesem Thema sehr auseinandergesetzt. Und das hat mich in diesem Jahr nicht losgelassen, wieder erneut mit einigen neuen Aspekten darüber zu reden. Und ich glaube, dass es gut ist, ab und zu Dinge zu wiederholen. Im Vers 25 heißt es, während die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Ihr Lieben, die zentrale Aussage dieses Textes ist, und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir alle dabei sein, und ich denke, oder zumindest nehme ich das so wahr, dass wir wirklich alle zuhören. Die zentrale Aussage, der Teufel ist unser Feind, aber die Diener sind das Problem. Wir haben einen Feind, aber manchmal konzentrieren wir uns zu stark auf die Problemchen, die wir hier und dort erleben, aber wir vergessen von unserem Feind. Und daraus resultiert, an den Feind kommen wir nicht dran, aber unser Verhalten können und müssen wir ändern. Wir kommen nicht an den Feind heran. Und er wird in deinem Leben oft Imitationen sehen. Er wird oft Falschheit in dein Leben hineingeben. Wir werden niemals an ihn herankommen. Aber wir können unser Verhalten ändern, damit wir das Richtige tun. Der Feind arbeitet unabhängig vom Zustand des Dieners. Das sehen wir in diesem Gleichnis. Der Diener, die haben doch alles richtig getan, oder? Die haben die gute Saat bekommen. Die sind auf den Acker gegangen. Die haben alles agrartechnisch richtig gemacht. Es gab keinen Fehler. Das Problem war ganz woanders. Unser Feind kommt dann, wenn wir es am wenigsten erwarten und pflanzt ein Problem in unserem und in deinem Leben, womit du überhaupt nicht rechnest. Und je eher wir das lernen, desto eher werden wir lernen, damit umzugehen. Ich bin mal im Bahntrupp hier unterwegs gewesen und sehe einen ganz aufgeschlossenen älteren Mann, der schaut so seinen Vorgarten an, hat dort so eine kleine Hecke und wir sind ins Gespräch gekommen und dann sagt er mir, ich habe hier jetzt hier diese Hecke gepflanzt und nun muss ich aufpassen, dass ich diese neue Keime, die neben der Hecke irgendwo hochkommen, mit einer Folie zudecke, damit ich das Problem im Keime ersticke. Und ich dachte, das ist ein gutes Bild für unser Leben. Zu lernen, die Probleme im Keime zu ersticken. Der Mann wusste wohl, dass das Problem im Keime erstickt werden muss. Was tun wir aber, wenn wir darauf keinen Einfluss haben? Stellen wir uns mal vor, wir merken gar nicht, wie so ein Keim wächst. Wir sehen das und nehmen das gar nicht wahr, dass dort ein Problem entsteht. Und manchmal sind wir dann nur vor veränderter Tatsache. Ich rede heute nicht von dem persönlichen Unfrieden, den jeder Mensch sofort beseitigen sollte, damit daraus nicht ein großes Problem wächst. Wenn ich darüber reden würde, würde ich sagen, alles sofort im Keime ersticken. Und das ist richtig. Das müssen wir auch. Aber das ist nicht primär das Thema von heute Morgen. Ich rede nicht vom Streit, was aus einem Kommunikationsmangel entstehen kann. Wenn wir also merken, wir verstehen uns mit unserem Ehepartner nicht ganz blendend und er hat mich nicht verstanden, dann müssen wir das im Keime ersticken, und zwar sofort. In unserem Gleichnis war es aber ein anderes Problem. Möchte wirklich nicht falsch verstanden werden, in unserem Text hatten die Diener bereits das gewachsene Problem und das beschäftigt uns auch heute. Das gewachsene Problem, was wir auf einmal vor uns sehen, es geht um die Probleme, um das Unkraut, von welchem wir die Anfänge nicht unterbinden können. Wir hatten keinen direkten Einfluss oder haben keinen direkten Einfluss auf die Wachstumsphase. Was sind das für Nöte in unseren Gemeinden, wo wir die Wachstumsphase und das Anfang nicht beeinflussen können? Wir sollten uns heute die Frage stellen, natürlich nur die, die das wollen, und dazu rufen wir immer wieder auf, wer oder was ist das wirkliche Unkraut in deinem und in meinem Leben? Wodurch ist meine Ernte wirklich in Gefahr? Wodurch? Eine mögliche Antwort ist, es ist die gefährliche Ähnlichkeit des Echten, eine Imitation der Wahrheit. Und nun sind wir angeregt, darüber betend nachzudenken, wer will mir denn eine angebliche Echtheit verkaufen in unserem Leben? Das, was am wenigsten von der Wahrheit abweicht. Ja, eine Irrlehre kann das sein. Es gibt also Lehren, theologische Konstrukte und Gebäude, die so ähnlich oder so nah an der Wahrheit sind. Und wir müssen das wissen. Also um je besser ich die echte Wahrheit, das Evangelium und die Heilige Schrift kenne, desto besser werde ich wissen, ob das echt oder Ente ist. Als ich damals noch in der Ausbildung war, sagte einer der Ärzte im medizinischen Bereich, sagte mir, Jakob, du musst den Körper von innen studieren. Du musst jede Sehne, jedes Gefäß, alles musst du wissen. Du musst jede Verbindung kennen. Und nur dann wirst du wissen, wenn irgendeine Krankheit da ist, was nicht dahin gehört. Das echte Kennen beinhaltet das Wissen, was nicht echt ist. Und das ist die Antwort ein Stück weit auf die erste Gefahr. Das, was so unwahrscheinlich echt klingt, das sind vielleicht sogar Entschuldigungen für das Wegbleiben aus Gemeinschaften. Das klingt manchmal echt. Das kann das Unkraut in deinem Leben sein. Nicht? Oder ein Mensch, der so sehr höflich ist und doch nicht die Wahrheit lehrt. Das kann eine Imitation sein. Höflichkeit müssen wir nicht mit Wahrheit verwechseln. Höflich sind viele Menschen. Ja, ein Verkäufer ist jeden Tag höflich. Nicht der, ich hatte mal einen Kollegen, der ist dann irgendwann ist aus der Medizin weggegangen und der wollte dann in den Verkauf gehen und sagte, ich habe so ein Talent, ich kann sogar einen rostigen Nagel verkaufen. Dachte ich mir, das sind die Richtigen, ja? Einen rostigen Nagel will er verkaufen und tatsächlich, der hat es geschafft. Ich habe viele Jahre später mit ihm, war ich immer noch im Kontakt und er hat einfach nur gelacht, sagte, Jakob, du glaubst nicht, was die Leute alles kaufen, auch wenn sie es überhaupt nicht benötigen. Also, wer, und das ist wichtig für uns, wir dürfen das nicht verwechseln. Institutionen, die neben dem Wort Gottes noch ihre eigenen Lehren aufstellen, und da sind auch wir in einer unwahrscheinlich großen Gefahr. Wenn wir aus der Tradition heraus Dinge übernehmen und diese als Lehre, als Konstrukt aufstellen und sagen, dadurch kommen wir in den Himmel, dann sind wir, ich und wir als Älteste und wir als Gemeinde in einer ganz großen Gefahr. Also müssen wir beten, dass uns das nicht passiert. Wir müssen das Wort studieren, wir müssen wissen, warum wir das eine so oder das andere anders leben und auch lehren. Und dadurch ist die Ernte des Wortes Gottes in einer ernsten Gefahr. Den wirklichen Feind zu erkennen, ist nicht einfach und die Gefahr dahinter. Sie ist tödlich, wenn wir nicht begreifen, wer wirklich unser Feind ist. Nöte, die wir nicht sofort aus unserer Umgebung verbannen können. Und wir müssen erkennen, wer steckt dahinter. Welche Maßstäbe hat Gott an seine Kinder gesetzt? Nicht? Und die Maßstäbe sind sehr, sehr hoch. Er wird sie nicht einfach abstufen. Er wird nicht sagen, ach, das ist nicht so schlimm. Gott drückt kein Auge zu. Und wenn dir jemand erzählt, dass Gott Augen zudrückt bei Sünde, dann lügt diese Person. Und dann müssen wir dieser Person nicht glauben, auch wenn sie noch so fromm daherkommt und sagt, guck doch mal, das ist überhaupt nicht schlimm. Also wir müssen aufpassen und die Echtheit erkennen. Gott setzt seinen Maßstab an uns Kindern Gottes sehr, sehr hoch. Es gibt Eindeutigkeiten, die nicht anzuzweifeln sind. Die Echtheit ist oft an der Ausdauer meines Lebens zu messen. Wir können sehr oft die Christen bemessen. Wussten wir das? Wenn jemand sagt, ich bin ein Kind Gottes und nach ein, zwei Monaten ist die Puste raus und er kommt gar nicht mehr, echt oder Ente? Ente. Und wir müssen nicht Angst haben, das auszusprechen. Wenn jemand nicht ausdauernd immer wieder an Christus bleibt, dann stimmt irgendwas mit seinem Glauben nicht. Und ich bitte dich, jedem von uns, bitte überprüf dich selber. Ich spreche nicht von oben herab, nein. Ich überprüfe mich immer wieder. Wie lange dauert meine Kraft? Und dann muss ich zu sehen sagen, oh Herr, ich bin morgen schon am Ende. Und Paulus sagte, nicht er. Er ist schwach, aber Christus in mir ist die Stärke meines Lebens. Christus in mir gibt mir die Kraft und das ist die Echtheit. Und daran können wir das messen. Alles, was anders ist, ist Imitation. In Galater zum Beispiel, Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Oh ja, Der Maßstab an uns Christen ist sehr hoch gesetzt. Und Gott wird niemals diese Latte absetzen und wird sagen, das ist nicht schlimm. Kannst nicht 1,50 springen? Nicht, ist nicht schlimm. Latte runter und ganz unten auf 50 Zentimeter, dass man kaum sein Bein heben muss. Nein, Gott macht das nicht. Oder lesen wir das in der Bibel? Und jeder, der euch Kindern, die Jugendlichen oder jemand anderen das verkaufen will, der lügt. Das ist die Imitation der Wahrheit. Gott wird niemals, ich wiederhole es nochmal, niemals die Messlatte runterschrauben. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11 heißt es, du aber, o Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Diese Faktoren, von denen ich gerade gesprochen habe und gelesen habe in Galater 5 oder 1. Timotheus 6, sind die Echtheitsmerkmale eines Kindes Gottes. Und wenn diese Echtheitsmerkmale in deinem Leben nicht zu finden sind, dann möchte ich dich bitten, dass du darüber nachdenkst, denn deine Ernte ist in Gefahr. Das Wort Gottes, was in dein Herz gesät worden ist, ist in Gefahr. Der Herr Jesus hat in dein Leben etwas hineingesät. Und jetzt auf einmal kommt der Feind und sagt, was? Ach, Liebe, echte Freundlichkeit, Friede, Langmut, na ganz so ernst musst du das nicht nehmen. Merken wir? Das ist die Imitation der Echtheit, wenn dir das jemand sagt. Seien wir doch ganz mal ehrlich, wie viele gefährliche Ähnlichkeiten gibt es heute von diesen biblischen Tatsachen? Lass uns mal über ein paar nachdenken. Freundlichkeit zum Beispiel, nicht? Nehmen wir mal an, die Freundlichkeit wird mit Lächeln ersetzt. Was ist das? Wenn jemand lächelt, sagte ich vorhin schon, denkt man, oh, das ist ein guter Christ, nicht? Er lächelt immer, wenn er mich sieht, nicht? Nein, das Lächeln hat für einen Christen noch nichts zu sagen. Nichts. Das Lächeln können wir antrainieren, das Lächeln können wir üben und das bedeutet noch lange nicht, dass ich ein echtes Kind Gottes bin. Güte wird mit Hartz IV verwechselt. Die echte Güte, da wird immer auf die lippische Tafel hingewiesen. Wir werden aufgefordert, einander zu sehen, wer jemand in Not ist, oder? Das sagt der Herr zu uns. Und was machen wir? Sagen, gut, da in der Tafel, nicht? Da oben auf dem Berg, da gibt es so eine Kircheneinrichtung, nicht? Und die helfen dir schon. Geh mal hin, zahl einen Euro und kriegst eine Tüte Essen. Ihr Lieben, das ist nicht die Güte, die Gott von uns erwartet. Nein, Güte ist, ich sehe die Not des anderen. Denn der Heilige Geist, der wird mich dahin bringen. Liebe Kinder, ihr müsst euch das merken. Echt ist das, was Gott uns sagt und was alle anderen Menschen sagen. Und wenn sie damit lügen, ist es nicht echt. Glauben, lass uns mal ein nächstes Beispiel nehmen. Glauben kann jeder, aber niemand soll es doch so ernst nehmen, oder? Das wird uns so oft verkauft. Glaubt doch an ganz viele Dinge. Ja, und wisst ihr was, dass manche Leute sogar sagen, das Wort Gottes enthält Worte Gottes. Nimm nicht alles so ernst. Die moderne kritische Theologie sagt, dass die Bibel nun Teil von dem Wort Gottes ist. Und die sagen, ja, die Bibel enthält ein bisschen, was Gott gesagt hat. Nein, die Bibel ist von dem ersten bis zum letzten Buchstaben Wort Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist. Das lehrt der Herr. Und das ist echt. Und wenn wir das in unserem Leben aufrechterhalten, das ist der echte Weizen, das ist die Ernte. Tun wir das nicht, ist die Ernte in Gefahr. Wir dürfen das nicht verwechseln. Geduld ist nötig, sagen einige, aber du kannst ja ein wenig selbst nachhelfen. Junge Leute, seid ihr geduldig? Jugend, Kinder, seid ihr geduldig darauf, dass Gott euch den Weg zeigen wird, den ihr gehen sollt? Und wenn ihr vielleicht nicht wisst, welche Ausbildung ihr machen müsst oder was ihr studieren müsst, dann müsst ihr nicht selber laufen, dann wartet, lasst die Gemeinde dafür beten, aber wartet auf den Wink Gottes. Wartet darauf, dass Gott euch das sagt, was ihr tun sollt. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist es in Hinsicht auf die Wahl des Ehepartners. Wir können nicht einfach sagen, jetzt habe ich schon ein paar Jahre gewartet, es kommt kein wiedergeborener Christ auf mich zu. Na gut, dann mache ich was anderes. Ich mache Kompromisse und nehme vielleicht den Nächstbesten. Na, der glaubt vielleicht nicht an Jesus, aber was soll's. Nicht, vielleicht bekehrt er sich irgendwann. Kennen wir diese Lügen, die uns der Satan auftischt? Ich hoffe, wir kennen sie. Das ist Imitation. Das ist nicht echt. Und das ist eine riesige Gefahr. Geduld bedeutet, ich warte auf den Wink Gottes. Und das ist der echte Weizen, Alles andere ist Imitation. Gottesfurcht ist veraltet, sagen manche Menschen. Heute wird Gott verkumpelt. Heute wird Gott auf eine kumpelhafte Ebene herabgesetzt. Man sitzt vor dem Herrn, nicht schmeißt die Beine hoch und nimmt vielleicht die Bibel irgendwo hier und sagt, so, jetzt lese ich noch mal ein bisschen. Ihr Lieben, Gott ist nicht unser Kumpel. Liebe Kinder, merkt euch das für ein für alle Mal. Gott ist der Schöpfer, der hat euch geschaffen. Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat die Bäume da draußen gemacht, das Wasser, die Berge. Und deswegen ist Gott nicht unser Kumpel. Das dürfen wir nicht verwechseln, weil wir nehmen Gott da nicht mehr ernst. Ja, von einem Kumpel, der kann ja heute was sagen, morgen hat er eine andere Meinung. Dann erzählt er sich ein bisschen was aus seinem Leben. Und wenn wir Gott verkumpeln, nehmen wir ihn nicht mehr ernst. Wir vergessen die Größe, die Souveränität Gottes. Wir glauben, dass wir mit einem reden, der auf Augenhöhe mit uns ist. Und das ist falsch. Gott ist der Schöpfer dieses Universums. Gott zu fürchten, sagt die Bibel, das ist wahr. Und wir müssen Gott ernst nehmen. Das ist nämlich die Gottesfurcht. Ist uns nicht einiges davon bekannt? Ich hoffe, ja. Nun weiter zu unserem Text. Die Zeit, die fliegt. Aber wir wollen uns, ist ja Erntedankfest, wir haben ja ein paar Minuten. Also wollen wir uns mit der Wahrheit heute beschäftigen. Nicht alles andere, das Ganze drumherum, wurde uns ja schon geholfen, nicht? Ist ja von der Gesellschaft alles abgeschnitten. Wir können ja sowieso nicht weder essen noch irgendetwas. Also können wir uns nur mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das ist doch auch mal gut. Also ab Vers 27 wollen wir weitermachen. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihm, das hat der Feind gesät, nicht oder getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit auch den Weizen ausreißt. Im Vers 27 also stellen die Diener eine berechtigte Frage an den Hausherrn. Die haben eine Frage und die Frage haben wir oft auch. Und zwar, Herr, woher hat dein Acker das Unkraut? Wir sind doch alles Kinder Gottes. Woher gibt es also Menschen, die nur so tun, als wären sie gläubig? Herr, ist das nicht die wunderbare Gemeinde, deine Gemeinde, die Menschen, die du hervorrufst, die du berufst, die du erwählt hast in deinem Namen, Herr Jesus? Ist das nicht die wunderbare Gemeinde? Ja. Woher? Woher gibt es das Problem? Woher gibt es das? Woher haben wir so viel Nöte? Wohin oder woher gibt es so viele Mitläufer oder Namenschristen in unserer Gesellschaft? Leute, die gar nicht so meinen. Die kommen in die Gemeinde, nur weil sie eine soziale Anbindung haben. Ihr Lieben, wir müssen damit lernen, umzugehen und geduldig zu beten und zu ringen, damit diese Imitations- oder falsche Christen, nicht echte Menschen, dass sie Buße tun, dass Gott ihnen gnädig ist. Können wir uns also an die zentrale Aussage unseres Textes noch erinnern? Ich wiederhole sie. Nicht die Wahrheit, der Teufel ist unser Feind, aber die Diener wurden zum Problem. Als das Unkraut gesichtet wurde, wurde die Arbeit aufgegeben und die Ernte ist in Gefahr. Immer wieder wiederhole ich diesen Satz, dass wir uns das merken oder mitnehmen, behalten. Haben wir uns mal die Frage gestellt, wie viel Kraft, Energie und Mittel wohl investiert werden, um über das Unkraut in der heutigen Gesellschaft zu reden. Was haben wir gerade festgestellt? Wenn das Unkraut unser Leben regiert, legen wir die Arbeit nieder. Das haben die Diener gemacht. Sie haben auf einmal etwas Unechtes auf dem Feld gesehen. Was haben sie gemacht? Sie haben ihre Schaufel niedergelegt. Sie haben gesagt, okay, jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wir haben etwas gesehen. Und die Arbeit wurde niedergelegt. Wenn das Unkraut unser Leben regiert, werden wir uns über andere Christen ärgern. Wir werden immer die Probleme bei den anderen sehen. Das ist eine Gefahr. Es gibt leider wirklich viele unter uns, die nicht von uns sind. Das hat Jesus auch gesagt. Sie waren unter uns, aber sie waren nicht von uns. Wir werden niemals diese Not aus der Gemeinde herauskriegen. Wenn das Unkraut unser Leben regiert, werden unsere Beziehungen nur ein lahmer Kampf und wir vergessen die Menschen um uns herum. Wenn ich nur noch auf das sehe, was ich nicht ändern kann, was da ist, die Nöte, die Unechtheit und ich nur noch darauf konzentriert bin, vergesse ich die Menschen, die in Bahntrupp Jesus noch nicht kennen. Ich vergesse meine Nachbarn. Ich vergesse alles um mich herum, weil ich mich nur noch mit den Problemen, die ich sowieso nicht ändern kann, beschäftige. Wenn das Unkraut unser Leben regiert, konzentrieren wir uns nicht mehr auf den Herrn dieser Ernte. Niemals. Wenn ich also alles andere im Blick habe, aber meinen Herrn vergesse, vergesse ich auch für ihn zu dienen. Alles, was die Diener des Herrn hier machen, ist, sie haben etwas erkannt, gesehen, legen ihre Arbeit nieder und das Gute ist, sie kommen zu ihrem Herrn und fragen ihn. Welche Antwort bekommen die Diener hier an dieser Stelle? Lasst bitte beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Lasst beides dort. Ihr werdet es jetzt nicht ändern können. Lasst es bitte einfach. Konzentriert euch niemals auf den Afterweizen. Der ist da. Das ist nicht ein Problem, was wir im Keime ersticken müssen. Dieser Afterweizen ist bereits da. Die unechte Theologie, die ist in diesem Land schon längst vertreten. Wir müssen uns nicht jeden Tag darüber aufregen. Also mit anderen Worten sagt der Herr zu den Dienern, die Ernte, also die Arbeit ist unser Thema, nicht das Unkraut. Sonst ist die Ernte in Gefahr. Bitte konzentriert euch nicht auf die Dinge, die wir nicht ändern können. Zielorientiert leben, nicht problemorientiert, soll unser Ziel sein. Zielorientiert, nicht problemenorientiert, damit unsere Ernte nicht in Gefahr kommt. Wir haben nur eine kurze Zeit für die Ernte, nur ganz kurz. Wie viele Jahre leben wir aktiv in einem Dienst? Nicht, das fängt hier bei den Kiddies an, nicht? Nicht irgendwann wollen die was machen, bei der Jugend setzt sich das um, dann fangen die an, irgendwas zu machen und ruckzuck sind wir 40, 45, 46, auf einmal sind wir 50 und dann glauben wir, wir sind müde. Ja, jetzt geht nicht mehr, nicht? Und dann setzen wir uns langsam hin, ich meine, bei 55, nicht? Ich hoffe nicht, dass wir das so machen. Ich hoffe, dass wir mit 80 immer noch aktiv bleiben, nicht? Das sollte so eine kleine Ironie der Wahrheit sein heute Morgen. Auf jeden Fall bitte nicht aufgeben, ja? Aber wir haben trotzdem, selbst wenn es 60 Jahre sind, ist es eine kurze Zeit, die wir haben. Das Unkraut aus Matthäus 13 ist also gar nicht unser Problem, sondern dadurch vergessen wir von unserem Auftrag. Wenn wir heute vom Unkraut reden, meine ich nicht das, was aus unserem Garten, nicht wie wir das kennen, Löwenzahn zum Beispiel. Natürlich muss ich das sofort rausreißen. Ja, oder, naja, ihr müsst es nicht. Nicht das dürft ihr. Nicht, manche Gärten, die sind schön mit Löwenzahn geschmückt, das ist ja auch wunderbar. Nicht, bitte nicht drüber ärgern, es ist nicht schlimm, es ist auch eine Blume. Also, nur wenn wir das nicht mögen, wissen wir reißen das raus und es kommt eigentlich nicht so schnell wieder. So, und dann wieder und wieder und wieder. Was hat das mit unserem Leben heute zu tun? Gott hat seine Gemeinde nicht gegründet, damit sie in ihren Problemen untergeht. Behalten wir das für immer, für immer. Liebe Kinder, ihr wächst in die Gemeinde hinein. Und achtet nicht darauf, wenn irgendwo irgendetwas nicht so ist, wie es jetzt gerade euch passt oder nicht passt, sondern konzentriert euch nur auf Jesus. Okay? Nickt mal alle. Ja, wunderbar. Konzentriert euch auf Jesus. Das ist unsere Antwort. Nicht das, was uns nicht gefällt, heute, morgen, übermorgen. Nein. Gott möchte, dass jedes Kind Gottes für sich selbst und für seine Familie verantwortet. Und es geht uns überhaupt nichts an, was der Nachbar macht. Wie er jetzt, kommt er jetzt Sonntag zu den Gottesdiensten oder nicht? Ja, leider müssen wir es verzeichnen. Seit Corona sind einige Mitglieder und Geschwister aus der Gemeinde kaum bis gar nicht hier gewesen. Haben die Angst? Weiß ich nicht. Verstecken die sich? Möglich. Ja, ich rede das offen an. Und vielleicht sehen mich auch die Geschwister. Wir haben nicht Angst, darüber zu reden. Das ist eine Not. Ist eine Not. Aber wir müssen uns nicht darauf konzentrieren, sondern auf die Menschen, die da draußen sind. Auf unseren Auftrag. Auf die Verkündigung des Evangeliums. Denn wenn wir nur daran denken, wie viele Nöte und Probleme wir haben und wo die Menschen denn verschwunden sind, auf einmal gibt es da und da ist einer weg, dann werden wir die Ernte vergessen. Ja, in der Seelsorge gehen wir dem nach. Ja, die Ältesten haben die Aufgabe. Ja, wir tun es. Und wir telefonieren und wir beten und wir gehen und wir fragen. Aber nicht die ganze Gemeinde sich mit Dingen auseinandersetzen, die wir im Augenblick nicht ändern können. Und auch wenn ich das Wort Corona heute nicht erwähnen wollte, aber ich glaube, wir wissen, was es damit auf sich hat. Auch Corona ist nicht unser Problem. Okay? Wir können das nicht ändern. Wir können die Dinge nicht ändern. Dass wir mit 1,50 Meter Abstand immer noch sitzen, dass wir Reihe für Reihe auch heute wieder rausgeleitet werden, dass wir diese ganzen Hygienekonzepte einhalten müssen, dass wir die Gottesdienste aufteilen müssen, dass wir nur die Hälfte begrüßen dürfen hier, das ist nicht unser Problem. Und wir sollen uns nicht damit pausenlos auseinandersetzen. Die gesichtete Gefahr ist dafür da, um davon Abstand zu halten und nicht pausenlos davon zu reden. Abstand zu halten ist wichtig. Ich erzähle uns mal ein Beispiel. Es gibt nämlich in Florida an der Karibikküste einen Baum, der heißt Manchinelbaum. Manchinelbaum, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nicht, das ist eine stehende Gefahr. Er nähert sich nicht, er läuft nicht den Menschen hinterher, nicht, greift doch niemanden an. Aber, Kinder, merkt euch das, nicht? Das ist jetzt eine kleine Survival-Überlebungseinheit. Also, dieser Manchinelbaum, eigentlich hatte ich Bilder mit PowerPoint, aber ich habe es heute weggelassen, die Zeit ist ja nicht immer dafür da. Aber sein Harz, also der Harz unter dieser Rinde, verursacht schmerzhafte Blasen auf der Haut und bei Augenkontakt völlige Blindheit. Das ist der Baum, Manchinelbaum, merkt euch das. Auch seine Früchte sind wie Waffen. Schon ein Bissen kann tödlich sein. Das glaubt man gar nicht, nicht? Ein Bissen und das war's. Sogar das Holz des Baumes ist hochgefährlich. Verbrennt man es, schädigt der entstehende Rauch die Netzhaut und kann ebenfalls blind machen. Daher meidet bitte diesen Baum. Nun, er läuft euch ja nicht hinterher, er läuft auch uns nicht hinterher. Es gibt Gefahren, die stehen. Und sie tun nichts. Sie sind einfach nur da. Aber wir Menschen, wir sind doch so ähnlich, nicht? Es reizt uns. Ja? Wie nah kann ich an die Gefahr kommen? Kann ich noch ein bisschen näher? Nicht? Ich passe auf, hier ist eine Stufe. Vielleicht haben manche schon Angst. Ja? Also, wir sehen manchmal die Gefahr, wissen, dass wir uns dieser nicht nähern dürfen, aber es reizt uns. Ja? Wir wollen es. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Geschwister, wenn eine Gefahr da ist, ist sie für uns zum Meiden und nicht zum Ausprobieren. Wenn jemand sagt, das Wort Gottes ist nicht echt, meiden wir diese Menschen. Wir müssen nicht in Diskussionen uns verstricken. Wir müssen nicht anfangen, die Theologie nochmal neu zu studieren und sagen, nee, vielleicht ist da was dran. Ein gefährliches Imitat der Echtheit in der heutigen Zeit und Gesellschaft ist die unechte Eile, das rastlose Laufen der Christen, die Ich-Bezogenheit, der frommen Egoismus. Nochmal, der fromme Egoismus ist heute mit die größte Imitation aller Zeiten. Das würde ich so sagen. Nicht, ihr könnt bitte anders darüber denken, ist überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, dass diese Imitation eine so große Gefahr ist, wenn jemand nur so tut, als wäre er fromm und er ist der größte Egoist aller Zeiten. Und es gibt leider solche Fälle. Das ist einfach da. Uns zwingt ja keiner, von dieser Eile, von diesem Weglaufen, von diesen pausenlosen Entschuldigungen irgendwie Gebrauch zu nehmen. Aber wir merken Folgendes. Nicht mitzulaufen, Eile, nie an den anderen denken, sondern laufen. Na, wohin laufen wir eigentlich alle hin? Wir werden hoffentlich die meisten unter uns alt und dann sterben wir. Letzte Woche habe ich mich mit einem Ehepaar unterhalten, die waren früher unsere Nachbarn hier und wir haben den Psalm zitiert, lehre mich, Herr, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Das Ehepaar ist noch nicht gläubig, aber wir beten für sie. Und die sagten, ja, das ist ein wahrhaft gutes Wort. Und ich weiß, dass es ein gutes Wort ist. Nur das zu hören bringt nichts. Die Menschen laufen. Schaut mal, also fast 24 Stunden am Tag laufen die Menschen um uns herum. Die schnelle Autofahrt bringt uns schnell zur Arbeit. Während der Autofahrt hören wir noch schnell die Nachrichten oder sprechen ein schnelles, kurzes Gebet. Nicht in der Pause schreiben wir noch schnell einige Nachrichten an unsere Freunde. Nicht per WhatsApp muss man ja immer alles aktuell halten. Auf dem Nachhauseweg halten wir noch schnell an, um eine Kleinigkeit schnell einzukaufen. Zu Hause noch ein schnelles Wort mit dem Ehepartner. Dann schnell zu einer Veranstaltung, nicht je nachdem Fußball oder Gemeinde, das ist ja fast das Gleiche, wenn es nur darum geht. Abends dann schnell noch ein kurzes Wort mit den Kindern oder mit dem Ehepartner, dann schnell ein wenig vorbereiten für den kommenden Tag, schnell noch ein paar Brote schmieren, schnell etwas schlafen, um dann schnell ins Auto und dann wieder schnell zur Arbeit fahren und schnell an unserem Leben vorbeirennen. Kennen wir das? Wann haben wir also Zeit, um über das Göttliche nachzudenken? Wann haben wir Zeit, um über unser Leben nachzudenken oder über unsere Ernte vor dem Herrn? Wann haben wir Zeit, um über die Ewigkeit nachzudenken? Denkst du über die Ewigkeit nach? Ich weiß es nicht, ob du das tust, aber bitte, bitte, lauf doch nicht an deinem Leben vorbei, an Gott. Wann haben wir Zeit, um den Sinn unseres Lebens in Betracht zu nehmen? Denkst du über den Sinn deines Lebens nach? Ist das nur Laufen? Ist das nur schnell zur Arbeit, schnell zurück, schnell abends in der Gemeinde und schnell wieder irgendetwas anderes zu machen? Ist das der Sinn deines Lebens? Nein, ist es nicht. Also werde wach, lass uns wach werden. Wenn wir im Leben nicht lernen, ein Imitat von der echten zu unterscheiden, dann werden wir dem Unkraut dienen und die Ernte ist in Gefahr. Haben wir es gehört? Wenn ich nicht lerne, echt von der Ente zu unterscheiden, diene ich dem Problem und die Ernte ist in Gefahr. Wir werden laufen, wir werden viel reden, wir werden immer beschäftigt sein, aber immer mit dem Unkraut und leider nicht mit der Ernte. Wir werden immer mit irgendetwas beschäftigt sein, mit der Imitation. Wir müssen nicht pausenlos über unsere Schulden und die Zinsen reden, oder? Das müssen wir doch nicht. Über die Streitigkeiten untereinander, das müssen wir nicht pausenlos darüber reden. Über die theologischen Ansichten anderer Menschen um uns herum, für die wir nicht verantwortlich sind. Auch da müssen wir nicht pausenlos darüber reden. Über die Politik, die wir nicht beeinflussen können. Wir müssen nicht den ganzen Tag und 7 Tage die Woche über Corona reden. Das müssen wir doch bitte nicht. Wir vergessen ganz unseren Auftrag. Über die Autos, die ich mir nicht leisten kann. Ja, denn nicht manchmal mag ich das auch, mir mal was vorzustellen. Nicht? Ich würde auch gerne mal ein Sportauto fahren, nicht? Auch wenn man das von mir gar nicht denkt. Ja? Doch würde ich. Ich würde gerne mal so ein Sportauto fahren. Das macht Spaß, gar keine Frage. Aber deswegen rede ich nicht pausenlos 7 Tage nur über Autos. Ja? Über die Gaben, die andere, der Gaben der anderen zu neiden, sagen, oh, er kann das und das und das, wir müssen das nicht immer machen. Wenn nur das unser Tag beeinflussen wird, werden wir nie die Zeit haben zu beten. Nie wirst du die Zeit haben, das Wort Gottes in Ruhe zu lesen. Du wirst nie die Zeit haben zu wissen, was dein Nachbar beschäftigt, wenn du immer mit anderen Dingen beschäftigt bist. Schau mir mal, das ist die Imitation, der Afterweizen. Das ist das Problem, was da ist. Ich greife an die Unechtheit und vergesse den Weizen. Ich greife an dem Falschen, an der Imitation und vergesse die Echtheit. Ja, ihr Lieben, ich schließe ab. Die Menschen laufen heute an Gott vorbei mit hunderten angeblich echten Entschuldigungen, was auch immer diese sein mögen. Und wenn ihr eine Entschuldigung habt, um an Gott vorbeizulaufen, bitte prüft diese zuerst. Meiner Meinung nach ist das Unkraut nach Matthäus 13 und damit ist meine Ernte und deine Ernte in Gefahr. Wenn das Unkraut mein Leben regiert, vergesse ich den Weizen. Ich vergesse das. Das haben die Diener ja gemacht. Und Jesus hat dieses Gleichnis nicht einfach so aufgeschrieben. Nein, er wollte, dass wir uns das merken. Das hastige Laufen in der heutigen Gesellschaft. Der fromme Egoismus. Na, ich habe keine Zeit für dich. Ich muss jetzt ja in der Gemeinde. Ich muss jetzt ja das. Das ist ein frommer Egoismus. Wenn ich nur an mich denke und das noch mit frommen Entschuldigungen abtue, das ist eine Art des Unkrauts, die sehr, sehr viele Menschen für eine Echtheit halten. Dass das so ist, können wir nicht ändern, oder? Nein, wir können das nicht ändern. Wir sollen uns nicht davon beeinflussen lassen. Wir sollen unsere Ehe und Familie davon nicht beeinflussen lassen. Wir sollen unsere Gemeinde nicht davon beeinflussen lassen. Niemand. Apostel Paulus sagt in Galater Kapitel 6, Vers 10, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an die Hausgenossen des Glaubens. Die russische Übersetzung sagt, solange wir noch Zeit haben, solange die Ernte noch da ist, müssen wir an der Ernte arbeiten und nicht an den Problemen. Bitte, das ist der Inhalt der heutigen Botschaft auf Erntedankfest 2020. Bitte, lasst uns nicht mit dem Unkraut beschäftigt sein, wie auch immer dieses Unkraut in deinem Leben aussehen mag. Ausreden wie, ich habe keine Zeit. Entschuldigungen, das ruhelose Laufen, das lähmt unsere Taten. Wir sollten heute zu Gott beten und vielleicht so, ich zitiere ein Gebet und wenn du sagst, ja Herr, ich möchte das Gebet mitnehmen, dann wird Gott dich auch an den Inhalt erinnern. Herr, gib uns die Kraft, und die Sicht zu leben, dass die Menschen um uns herum unser Leben, unsere Worte, unseren Umgang miteinander, unsere Hilfe an die Bedürftigen und unseren Dienst an Gott als echt erkennen. Und dass jeder, der unser Leben sieht, sich daran orientieren kann. Wenn du magst, darfst du dieses Gebet in deinem Leben verwirklichen. Dass dein Leben echt wird und nicht zu Imitation mutiert. Dazu gebe Gott uns Gnade. Denn wenn Unkraut mein und dein Leben regiert, ist unsere Ernte in Gefahr. Dann vergesse ich meinen Auftrag, meine Aufgaben und rechne nicht mit der Stärke meines Herrn. Amen. Gerne möchte ich uns jetzt die Möglichkeit geben, zu beten. Und wenn jemand da ist, der das tun möchte, mit kurzen Gebeten, Gott bittet, dass seine Echtheit echt bleibt und dass er am Herrn festhält, dann dürfen wir das machen. Lass uns aufstehen. Wenn jemand ein kurzes Dankgebet und Bittgebet sprechen will, darf er das gerne machen. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wollen dir vom ganzen Herzen Danke sagen. Danke sagen für die guten Gaben, die wir erleben. Danke, dass du, Herr, uns so viele Bilder im Zusammenhang der Ernte und des Sehens gibst, Herr. Und wir wollen heute lernen, die Imitation und der Imitation nicht nachzulaufen. Diesem Afterweiz in unserem Leben nicht Gehör schenken. Wir wollen nicht unsere Ernte in Gefahr bringen, indem, Herr, dass wir auf die Dinge achten, die wir nicht ändern können. Herr, gib uns die Kraft und die Sicht zu leben, dass die Menschen um uns herum, unser Leben, unsere Worte, unseren Umgang miteinander und unsere Hilfe an die Bedürftigen und unseren Dienst an dich, Herr, als echt erkennen. Und dass jeder, der unser Leben sieht, sich daran orientieren kann. Darum bitten wir dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.